Wie schon angekündigt, mein Name ist Benjamin Rüb. Ich bin 24 Jahre alt, ich studiere an der ITA. Ich sage ein paar Takte zu dem Studium und dann noch ein paar Takte zu mir selbst. Die ITA ist eine Abkürzung und heißt die Interkulturelle Theologische Akademie. Das ist einfach ein sehr langes Wort dafür, dass wir nachher im hauptamtlichen Dienst eintreten, die meisten von uns zumindest. Und ich bin gerade in meinem letzten Semester. Im Juli habe ich meinen Abschluss. Viele von euch kennen den Edgar Lutz. Der Edgar Lutz ist Dozent und Direktor bei der ITA. Von dem her sozusagen ist er mein Chef. Genau. So viel zur ITA. Ein paar Takte zu mir. Ich bin der jüngste von 6 Kindern. Wie ihr später hören werdet, ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen. Ich bin tatsächlich in Deutschland geboren, aber in Kanada aufgewachsen. Daher ist Englisch meine Muttersprache, Deutsch meine Zweitsprache. Habe dann irgendwann mal eine Ausbildung, nachdem wir nach Deutschland zurückgezogen sind, habe ich eine Ausbildung gemacht zum Fertigungsmechaniker, durfte dann in dem Feld arbeiten und 2022 hat Gott meinen Eltern und mich in die Mission berufen. Und zwar sind wir nach Russland ausgewandert, an einem ehemaligen deutschen Gebiet, an einem großen Fluss namens Wolga, vielleicht kennen es einige von euch genau. Meine Eltern dienen bis heute noch immer noch in Russland, die sind dort, bleiben dort für die nächste Zeit und ich durfte zurück nach Deutschland, um an der ITA zu studieren. So viel zu mir. Genau. Heute haben wir ein Thema, das uns eigentlich unser ganzes Leben lang begleitet, seitdem wir Kinder sind, also ja, von klein auf hin bis im hohen Alter. Und zwar ist das Thema Bitten. Und zwar schauen wir uns heute an, wie man bittet und was passiert, wenn man Jesus bittet. Ich habe gesehen, ihr habt sehr viele Kinder hier. Es ist schön zu sehen. Und zwar auch an alle Eltern im Raum oder sonstige, auch Leute, die keine Eltern haben. Stellt euch vor, ihr seid in einer Notsituation und ihr wisst nicht weiter. Ihr braucht Hilfe und ihr habt in diesem Moment zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, ihr könnt schweigen und warten. Und die zweite Möglichkeit ist, dass ihr Hilfe holen könnt. Als ich 7 Jahre alt war, habe ich am Sonntagmorgen im September habe ich gedacht, komm, ich stehe auf oder früher auf als alle andere und ich schneide mindestens, also wenigstens Brot oder ich richte Brot her fürs Frühstück. Und mit meinen 7, 8 Jahren im vollen Elan nehme ich Slice Brot, gehe zur Brotmaschine und fange an zu schneiden. Die von euch, die noch die älteren Maschinen kennen, es gab so eine Allzweckschneidmaschine, da kann man Wurst, Brot, Käse, alles mögliche schneiden. Bei der dritten Scheibe habe ich allerdings meinen Mittelfinger an dieser Hand in eine Hälfte gespalten. In dem Moment, als es passiert ist, habe ich erstmal realisieren müssen, dass es passiert ist. Ich stand in dem Moment der Not da und wusste nicht, was ich tun soll. Ich wusste, ich konnte nicht alleine bleiben, ich brauchte Hilfe. Was macht also ein 7-jähriges Kind, wenn er seinen Finger schneidet? Schreit einfach. Kein Name, kein Gebet, einfach so laut geschrien, das ganze Haus ist aufgewacht. Alle sind aufgewacht und ich wurde dann zum Krankenhaus gebracht, wurde verarztet und alles ist gut geworden. Allerdings habe ich bis heute kein Gefühl mehr in den Fingerspitzen von meinem Mittelfinger. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist diese Notsituation. Ich habe mich entschieden, aus verschiedenen Gründen nicht zu schweigen. Und heute schauen wir in die Bibel rein, wie Maria das mit Jesus tat. Und zwar, die eure Bibeln dabei habt, ihr könnt gerne aufschlagen, Evangelium Johannes Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Ich lese sie dann auch vor. Johannes 2, 1 bis 12. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher es war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihm. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger. Und dort blieben sie, nicht viele Tage. Ganz kurz zum Kontext. Es war ein bisschen etwas längerer Text. Ich werde nicht auf alles drauf eingehen, nur auf ein paar Aspekte. Und zwar sind hier ein paar Rollen, und zwar Jesus, seine Jünger, seine Brüder und die Mutter von Jesus, die Maria, sind auf eine große Hochzeit eingeladen. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand von euch schon mal auf eine jüdische oder traditionelle jüdische Hochzeit war, aber die gehen meistens ein paar Tage, und da tut man meistens sehr viel Wein trinken. Es steht nicht ganz genau wann, aber irgendwann mal in dieser Feier merkt Maria, dass das Wein aus ist. Wir können uns vielleicht nicht wirklich was darunter vorstellen oder was es heißt, aber in unseren wie wir es verstehen würden, ist, wenn wir heiraten oder wenn wir auf einer Hochzeit sind und plötzlich geht das Essen aus. Nicht alle haben gegessen, oder wenn alle gegessen haben, sind vielleicht nicht alle satt. So eine ähnliche Situation ist das. Die jüdische Kultur ist ein bisschen anders wie unsere. Das Brautpaar und deren Eltern würde es immer nachgetragen werden, dass sie quasi auf ihrer Hochzeit nicht genug Wein hatten. Es wird dann irgendwann mal heißen: Hey, warst du auf dieser Hochzeit? Und dann: Ah, das war ja die Hochzeit, wo nicht genug Wein da war. Und um diese Ehre ein bisschen von der Familie zu bewahren oder zu erhalten, hat Maria hier die Not gesehen und hat sich entschieden: Okay, ich möchte mich für diese Menschen einsetzen. Ich möchte jetzt zu Jesus gehen und ihm um Hilfe bitten. Wir schauen uns heute 3 Dinge an: wie Maria um Hilfe bittet, und zwar mit ihren Worten, wie ihr Herz dazu steht, und was passiert, wenn Jesus dann hilft. In Vers 3 ist die Frage von Maria gestellt. In Vers 3 steht: Und als sie es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Ganz simpel, ganz einfach. Sie hat nicht irgendwie große Kreise geschlagen, sie hat nicht irgendwie irgendwelche große Worte gemacht, oder wie mein Vater hat es früher gepflegt, sozusagen wie Katz um heißen Brei. Also man redet nicht um das Problem, bis man auf den Punkt kommt, sondern ganz schlicht und einfach: Jesus, wir haben keinen Wein. Die Worte sehr kurz, sehr kindlich tatsächlich. Also ich weiß, die meisten, also die von euch, die Kinder haben, wenn die Kinder zu euch kommen: Ich habe Hunger, dann heißt das meistens: Sie haben Hunger. Und die stehen und erwarten irgendwas. Meistens eine Antwort oder was zum Knabbern oder Sonstiges. Und hier ist dieses kindliche Bitten tatsächlich, was ein bisschen heraussticht, was sich auch durch die Bibel ein bisschen zieht. In anderen Textstellen steht es: Wir sollen zu Jesus kommen, wie ein Kind zu seinem Vater kommt und spricht: Abba, lieber Vater. Zum Bitten allerdings gibt es auch eine negative Seite. Bei den Wehrufen in, wenn ich mich nicht täusche, Matthäus, steht geschrieben: Wehe euch Pharisäer, die ihr auf den Straßen steht mit langen Armbändern und betet. Also ein bisschen Kontext dazu: Früher, die Pharisäer standen da und man hat Gebete aufgeschrieben, und man hat so Gebete, sage ich mal, auf einem breiten Tuch oder ein Stück Leder oder sonstiges auf dem Arm gewickelt, dass man es gesehen hat. Und sie haben auf der Straße gebetet, damit Menschen sehen, Oh, der Mann betet, das muss bestimmt ein frommer Mann sein. Maria macht es hier ganz anders. Sie kommt ganz einfach, ganz simpel. Vor allem die Mutter kommt zum Sohn. Ist auch noch in der Kultur nicht, meistens ist es andersrum, dass der Sohn zur Mutter kommt. Aber hier ist es, Maria kommt zu Jesus und sagt ganz schlicht und einfach, das ist mein Problem oder das ist das Problem. Da möchte ich auch ein bisschen euch heute fragen, machen wir das heute noch? Kommen wir noch zu Jesus, wie Kinder zu ihren Eltern kommen und sagen, hey, ich habe da ein Problem? Und wenn wir das machen, machen wir das mit einfachen Worten? Oder stehen wir da und versuchen, unsere Sünde zu rechtfertigen, wie wenn ein kleines Kind steht und nicht lügen will, aber auch nicht zugeben will, dass er was getan hat? Und dann steht er meistens so ein bisschen schüchtern und dreht jetzt um sich her und weiß nicht, wie er es ausdrücken soll. Wie kommen wir zu Jesus? Kommen wir ganz einfach oder versuchen wir, die Sünden, die wir oft gern haben, und mit Sünde meine ich jetzt nicht irgendwas Großes, es kann ja auch was Simples sein, wie wenn jemand fragt, hey, hast du schon ein Stück Kuchen gegessen, da ist nur noch ein Stück, ich würde es dann sonst essen und oh, ich liebe diesen Kuchen, deswegen ich sage lieber nein, dann kriege ich vielleicht noch ein zweites Stück. Es sind ja auch Kleinigkeiten, es muss nicht immer was Großes sein. Wie kommen wir denn zu Jesus? Wie kommen wir zu seinen Füßen? Wie kommen wir zu seinem Kreuz? Mit langen Gebeten, mit vielen Worten, die wir vielleicht gar nicht wissen, was sie bedeuten teilweise. Oder kommen wir ganz kindlich und sagen, hey, wir haben ein Problem, das ist mein Problem, hilf mir. Das Zweite ist, wie die Herzenshaltung von Maria. Wir merken, oder ich habe es gemerkt bei der Vorbereitung, sie fragt Jesus, hey, sie haben keinen Wein mehr. Jesus gibt eine richtig krasse, harte, harsche Antwort tatsächlich. Quasi auch menschlich gesehen ein bisschen abweisend. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Ich bin der Jüngste von 6 und wir sind aufgewachsen. Wir haben die Lutherbibel immer zu Hause gehabt, die alte Lutherbibel. Und dort benutzt da kommt es noch mehr zur Geltung, weil Luther benutzt nicht das Wort Frau, sondern er benutzt das Wort Weib. Das ist heute ein bisschen nicht angesehen. Also das ja, ist ein bisschen, hat einen negativen Geschmack, sage ich mal. Aber das bringt das Ganze noch mehr zur Geltung, wenn dann du in der Lutherbibel liest, was habe ich mit dir zu schaffen? Komma, Weib. Bisschen abwertend, für uns vielleicht an erster Stelle, dachte, oh krass, wie krass Jesus eigentlich hier zu seiner Mutter reagiert oder allgemein zu den nächsten Menschen. Aber was mich fasziniert, ist, was Maria danach tut. Sie dreht sich um oder beziehungsweise sie wendet sich an die Diener und sagt ohne Zweifel in ihrem Herzen, sagt, hey, was auch immer Jesus sagt, genau das macht, genau das sollt ihr tun. Sie hat nicht gesagt, hey Jesus, wir haben ein Problem und dann geht sie zu den Dienern und sagt, hier ist ein bisschen Geld, geh auf den Markt und hol noch ein bisschen Wein, falls Jesus doch kein Wein irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen herzaubert, aber falls vielleicht hilft er ja nicht. Deswegen hier aus Sicherheit, nimm ein paar Groschen, geh nochmal. Ne? Das sehen wir nicht. Wir sehen nicht, dass sie irgendwie Zweifel oder Sonstiges hat. Sie ist trotz dieser Antwort, sie wusste in ihrem Herzen, sie wusste ganz genau, Jesus wird, kann und wird wahrscheinlich auch helfen. Und ohne Zweifel wendet sich zu den Dienern, was er tut, das macht, ohne Frage. Das Gleiche, beziehungsweise das Gegenteil, sehen wir im Alten Testament bei Abraham und Sarah. Gott hat, oder die drei Männer, die gekommen sind, oder ja, da hat der eine gesagt, okay, in einem Jahr komme ich wieder oder wirst du ein Kind haben. Am Anfang haben sie es ja noch geglaubt, sage ich mal, aber nach einer Zeit, nachdem Sarah nicht schwanger geworden ist, was ist dann passiert? Der Mensch wollte nachhelfen. Der Mensch, da kam dann Zweifel ein bisschen ins Herz rein und dann sagt Sarah ja zu Hagai, ja, geh doch zu Abraham ein, du bist noch jung, du kannst noch Kinder kriegen, ich wahrscheinlich nicht mehr. Aber diesen Zweifel sehen wir hier absolut nicht. Ich habe diese Geschichte schon öfters gelesen und öfters durchgearbeitet, aber nie ist mir das so aufgefallen, wie krass Maria einfach trotz leicht abweisender Antwort trotzdem glaubt. Das ist ja, die Hochzeit zu Kanaan ist sozusagen das erste Wunder von Jesu. Und wenn wir die viele andere Wunder anschauen, dann ist oft der Grund für Heilung oder Sonstiges, da sagt Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Nicht der Fakt, dass du gekommen bist, sondern dein Glaube. Klar, die Person muss ja auch kommen, das ist außer Frage. Aber hier ist genauso. Der Glaube von Maria ist wirklich erstaunlich. Dann möchte ich auch wieder heute zu uns im Alltag reinreden. Wie komme ich zu Jesus, wenn ich ein Problem habe? Habe ich Zweifel im Herzen, dass er wirklich hilft? Oder weiß ich, okay, ich bete, ich lasse es los, meine Sache ist getan, Jesus macht den Rest. Oder gehen wir zu Jesus und sagen, hey, du siehst, ich habe da ein Problem, hilf mir da bitte. Und dann gehen wir weg und denken uns, ja, aber eigentlich könnte ich auch das noch machen und jenes noch tun, noch ein bisschen nachhelfen. Ein kurzes Beispiel aus meinem Leben. Ich muss für mein Studium zahlen. Ich bin tatsächlich nicht BAföG-berechtigt, weil ich schon eine Ausbildung habe. Und dass ich an der ITER studiere, war ein bisschen so von Gott geleitet. Es war von Gott geleitet. Ganz deutlich, dass ich hingehen soll und die ITER machen soll. Allerdings habe ich keine finanzielle Unterstützung. Meine Eltern leben in Russland. Geldtransfer geht nicht. Und sonstige Mittel sind auch außer Frage. Arbeiten kann ich nicht, denn das Studium ist aufgebaut wie eine 40-stündige Arbeitswoche. Und am Anfang habe ich gebetet und gesagt, hey Jesus, du hast mich hier hingestellt, jetzt musst du auch gucken, dass irgendwo Geld reinkommt. Wenigstens, also ich muss meine Gebühren zahlen, Miete zahlen und am besten wäre es auch sehr schön, wenn ich ein bisschen was einkaufen kann für den Monat. Und ich habe wirklich erleben dürfen, dass Jesus wirklich immer versorgt, auch in diesem Moment. Ich bin jetzt im dritten Jahr meines Studiums und nicht einmal hat es mir gemangelt. Es kam oft sehr knapp und in diesen Momenten, wo es sehr knapp war, gucke ich mir auf den Konto und dachte mir, diesen Monat wird es echt kritisch, vielleicht muss ich vielleicht doch irgendwo arbeiten gehen oder sonstiges. Das ist dieser Zweifel, der dann im Herz aufkommt. Hey, ich habe zu Gott gebetet, hier ist mein Problem. Eigentlich weiß ich, dass er für mich sorgt. Er hat es ja schon nicht nur einmal, sondern schon oft getan. Aber trotzdem, das Innere des Menschen ist trotzdem so, ja, versuch doch selber irgendwie. Du musst doch selbst irgendwas machen. Und ich habe tatsächlich versucht, was zu machen. Ich habe einen Job angenommen. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass es gar nicht geht. Ich werde dem Job nicht gerecht und meinem Studium genauso wenig gerecht. Praktisch durfte ich sehen, Gott hat mich da richtig an die Wand fahren lassen. Ich habe mich wirklich zu meinen Grenzen gearbeitet und nach 2 Wochen habe ich der lieben Dame gesagt, leider kann ich hier nicht arbeiten, ich komme ihrer Aufforderung nicht gerecht, geschweige vom Studium, da komme ich gar nicht mehr hinterher. Und somit war das für mich so eine praktische Lehre für, hey, wenn du für Gott betest, wenn du ein Problem zu Gott bringst, bring es zu ihm, lass es dann aber auch bei ihm. Nimm es nicht wieder mit. Es gibt ja dieses schöne Beispiel mit dem Mülleimer. Wenn wir unsere Sorgen oder Sünden ans Kreuz bringen, quasi in Form eines Mülleimers, dann stellen wir es ab, beten und beim Weglaufen nehmen wir es dann wieder mit. Wir haben ja, wir bringen es zum Kreuz auf jeden Fall, aber wir lassen es oft nicht da liegen. Das irgendwas in uns, das Fleisch oder das alte Adam, je nachdem, was man es benennen will, sagt, das liebe ich doch so sehr, das muss ich doch, ich muss doch, nein, Jesus muss, nicht ich. Ich muss nur zu ihm kommen, wie Maria es tat, um zu sagen, hier ist mein Problem, helf mir. Und wenn Jesus hilft, und das tut er auch oft, wenn es nicht so, auch oft, wenn es anders ist, wie wir uns vorstellen, er hilft in so einem Maß, dass man gar nicht seinen Augen glauben kann. Die 6 Wasserkrüge, sind es 6? Ja, 6 Wasserkrüge, danke, die da vorne oder die in dem Raum verteilt waren, sind ja von dem Reinigungsgebot, das kann man in Mose nachlesen. Auf jeden Fall der Umfang von den Krügen, insgesamt waren es zwischen 500 bis 700 Liter Wasser. Die Diener, die aus diesen großen Fässern geschöpft haben, das Wasser ist zu Wein geworden. Er hat also die Menge an Wein, also circa 500 bis 700 Liter, das ist nicht gerade wenig. Und wenn wir, wenn man Acht gegeben hat, als der Speisemeister einen Schluck nimmt oder es probiert, ne, ein Mann vom Fach, er weiß, was er tut, es war so ein guter Wein, dass der Speisemeister selbst nicht sagen konnte, von wo dieser Wein her ist. Er lobt sogar noch den Bräutigam zum Teil und sagt, hey, normalerweise gibt man den besten Wein am Anfang, wenn die Leute dann völlig dicht sind und betrunken sind, schmeckt mir ja meistens eh nichts, und dann einfach das Billige hinterher. Nein, aber in diesem Fall, das gute Wein war am Anfang, aber das noch bessere kam danach, aber nur weil Jesus das Bessere gegeben hat. Das ist die Antwort auf die Bitte von Maria. Er hat Wasser in zu Wein gemacht, um alle zu versorgen, alle an dieser Hochzeit. Die Qualität von dem Wein war besser als jeder menschliche Wein und die Menge war so viel, dass man es wahrscheinlich wie viel man in eine Ernte reinkriegt, aber 500 bis 700 Liter ist schon sehr viel Wein an einem Stück. Und das ist da, wo wir auf Gott uns verlassen dürfen. Und zurück zu dem Beispiel von vorher. Ich bin schon, wie gesagt, 3 Jahre an der ITA. Ich habe seit dem ersten Job nichts mehr angenommen. Und bis heute führt Gott mich durch. Meine Sache ist es, für die Probleme zu beten und sie zu Gott zu bringen. Und ich weiß, dass er dann sich darum kümmert. Wie er sich darum kümmert, das ist nicht meine Sache. Das ist nicht mir überlassen, das gehört alles ihm. Und ich darf im vollen Vertrauen sagen, hey, ich habe es hingebracht. Ich muss es auch liegen lassen. Und Gott wird schon zur rechten Zeit sorgen. Wird es manchmal eng? Auf jeden Fall. Wird es manchmal ein bisschen mulmig? Auf jeden Fall. Aber noch nie hat es gemangelt. Auch die Jünger Jesu haben es gesagt. Als Jesus ihnen angeboten hat, hey, ihr könnt auch von mir weggehen. Und dann sagt, ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, wer das war, sagt ein Jünger zu Jesus, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Bei dir haben wir alles, die Fülle des Lebens. Hat es uns jemals gemangelt, als wir bei dir waren? Nee, es hat nie gemangelt. Wir haben das Nötigste, wir haben das, was wir brauchen. Und hier noch zum letzten Punkt sehen wir, dass sich, wenn man das alles zusammentut, befinden wir uns in einer gewissen Abhängigkeit. Diese Abhängigkeit ist ganz gut. Am Anfang habe ich gesagt, stellt euch vor, ihr seid in einer Not und ihr wisst nicht weiter. Ich habe es nicht ganz zu Ende erzählt. Am Ende steht, in dem Moment, in dem man um Hilfe bittet, zeigt man, dass man abhängig ist und dass man offen ist, um Hilfe anzunehmen. Machen wir uns abhängig von Gott? Kommen wir täglich zum Kreuz und sagen, hey, ich kann wirklich nicht alleine, weil wir es wirklich alleine nicht können? Können wir dastehen und sagen, ich brauche deine Hilfe? Und diese Abhängigkeit zu Gott, das ist das Allerbeste, was ich jedem, es gibt wirklich nichts Besseres, was ich euch mitgeben kann, als zu sagen, bleibt in der Abhängigkeit Gottes. Bei ihm habt ihr Hülle und Fülle überall, wo ihr es braucht. Es sieht oft anders aus, wie wir es uns vorstellen, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber wir dürfen wissen und wir müssen uns keine Sorgen machen, wir dürfen wissen, dass es bei ihm wirklich gut ist. Dazu möchte ich euch ermutigen, kommt zu Jesus mit einfachen Worten. Wie ein Kind zu seinem Vater spricht so zu Gott. Kommt zu Jesus mit aufrichtigem Herzen. Denn das ist das, was ihm wichtig ist. Unser Herz, nicht unser Aussehen. Wir müssen nicht wie die Pharisäer draußen stehen mit langen Ketten oder Gewänder, was auch immer das war. Und wir müssen uns nicht präsentieren. Das ist ihm nicht wirklich wichtig. Sondern unser Herz ist ihm wichtig. Und drittens, genießt und erfahrt, wie gut unser Gott ist. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, wie ein Kind zu seinem Vater kommen darf. Herr, ich danke dir, dass wir mit aufrichtigem Herzen bitten dürfen und dass unsere Bitte nicht einfach an der Decke hängen bleibt, sondern wirklich ganz hoch zu dir kommt, wie das Seufzen von Mose zu dir kam in seiner Not. Herr, du siehst die Herzen auch hier heute, die im Raum sind. Ich bitte dich, rühre du jeden Einzelnen an. Bewege du deine Worte in ihren Herzen, dass sie auch zu dir kommen mit aufrichtigem Herzen, demütigem Herzen und sich abhängig machen von dir, Herr Jesus. Amen.